Herbert und Georg, zwei 90-Jährige, waren schon ihr ganzes Leben lang befreundet. Als klar war, dass Herbert sterben würde, besuchte Georg ihn jeden Tag. Eines Tages sagte Georg: Herbert, wir sind doch beide ein bisschen verrückt nach Fußball. Tu mir bitte einen Gefallen. Wenn du in den Himmel kommst, dann gib mir doch bitte Bescheid, ob man dort Fußball spielen kann. Herbert blickte Georg in die Augen und sagte: Ja, du bist schon seit Jahren mein bester Freund. Wenn es irgend möglich ist, tue ich dir den Gefallen. Kurz darauf starb Herbert. Ein paar Nächte später erwachte Georg von einem hellen Blitz. Eine Stimme rief laut: Georg! Der Alte schreckte hoch und rief: Wer ist da? Ich bin's, Herbert, sagte die Stimme. Ich bin im Himmel und halte mein Versprechen. Es gibt eine richtig gute Neuigkeit und eine eher schlechte. Dann erzähl mir zuerst die gute, bat Georg. Die gute Nachricht, sagte Herbert, im Himmel gibt es Fußball. All unsere Kumpels sind hier. Und stell dir vor, wir sind alle wieder jung. Und noch besser, es regnet und schneit nie. Wir können Fußball spielen, solange wir wollen, denn wir werden niemals müde. Das ist ja fantastisch, erwiderte Georg. Das übertrifft ja noch alle meine Erwartungen und wildesten Träume. Und was ist jetzt die schlechte Nachricht? Naja, du bist Dienstag als Stürmer eingeteilt. Ja, ein bisschen gemein, ein bisschen schwarzer Humor, das Ganze. Mit dem Tod ist nicht zu spaßen. Auch bei 90-jährigen Menschen nicht. Das ist eine ernste Sache. Es geht heute um eine ernste Sache, nämlich um das Ende. Das Ende des Lebens, des eigenen Lebens und das Ende der Welt. Wir sind wieder in der dunklen Jahreszeit angekommen und manchmal drückt das sehr aufs Gemüt, dann kommen die dunklen Gedanken. Das hängt einfach mit dem wenigen Sonnenlicht zusammen. Wenn also eine Woche lang es immer nur dunkel ist und regnet und Nachmittag um 4 schon dunkel wird, das schlägt aufs Gemüt. Und dann ist die Stimmung wie 7 Tage Regenwetter. Und wenn die Sonne irgendwann wieder höher kommt, dann werden die Gedanken heller. So sind wir Menschen einfach gestrickt. Das hängt einfach mit dem Licht zusammen. In diesem Jahr kommt dazu, dass wir in einer eigenartigen Situation sind. In der Corona-Pandemie scheint es so, als ob ein dichter Nebel über unserem Leben liegt und eigentlich über der ganzen Welt. Und niemand sieht richtig durch. Wir fahren auf Sicht, so könnte man sagen, auch die Verantwortlichen dieser Welt, die Regierenden, wissen im Grunde nicht, was genau zu tun ist. Man versucht irgendwie, sich durchzulavieren, aber keiner weiß, wo es hingeht. Mir kommt es vor, als würden wir in einem Tunnel fahren, von dem keiner weiß, wie lang er wirklich ist. Und das ist schon belastend. Also mich belastet es schon. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber es ist schon schwer. Die erste Generation der Christen hatte nicht mit einer Pandemie zu tun, aber mit einer großen Krise. Und diese Krise warf in ihnen Fragen auf, die uns auch kommen können. Wir hören erstmal den Predigttext, den wir auf Farsi schon gehört haben von Ahmad, und jetzt auf Deutsch, 1. Thessalonicher 5, die Verse 1 bis 11. Leben angesichts der Wiederkunft des Herrn. Nun zu der Frage nach den Zeiten und Fristen, wann das geschieht, Brüder und Schwestern, eigentlich brauche ich euch dazu nichts zu schreiben. Denn ihr wisst selbst ganz genau, der Tag des Herrn kommt unerwartet, wie ein Dieb in der Nacht. Gerade sagen die Leute noch, wir leben in Frieden und Sicherheit. Da wird das Verderben ganz plötzlich über sie hereinbrechen. So wie bei einer schwangeren Frau plötzlich die Wehen einsetzen. Dann gibt es kein Entkommen. Brüder und Schwestern, ihr lebt nicht im Dunkeln. Deshalb wird der Tag des Herrn euch nicht überraschen wie ein Dieb. Denn ihr seid alle Kinder des Lichts und Kinder des Tages. Wir gehören nicht zum Bereich der Nacht und der Dunkelheit. Wir wollen also nicht schlafen wie die anderen, sondern vielmehr wach und nüchtern sein. Denn wer schläft, schläft in der Nacht, und wer sich betrinkt, ist nachts betrunken. Aber wir gehören zum Tag. Deshalb wollen wir nüchtern sein, gewappnet mit Glauben und Liebe als Brustpanzer und der Hoffnung auf Rettung als Helm. Denn Gott hat uns nicht dazu erwählt, dass wir seinem Strafgericht verfallen, sondern dazu, dass wir gerettet werden durch unseren Herrn Jesus Christus. Der ist für uns gestorben, damit wir zusammen mit ihm leben, ganz gleich, ob wir dann noch am Leben sind oder schon entschlafen. Deshalb macht euch gegenseitig Mut und baut einander auf, wie ihr es ja schon tut. Die krisenhafte Situation, in der die Thessalonicher sich damals befanden, war die: Paulus kam nach Thessalonich in die Stadt, ging in die Synagoge und predigte dreimal, drei Wochen jeweils am Sabbat hintereinander. Und dann kamen einige Juden zum Glauben, wurden Christen oder wollten es werden. Und es gab Widerstand, massiven Widerstand aus der Synagoge, aus der jüdischen Gemeinde. Die neu entstehende Christengemeinde trennte sich von der jüdischen Gemeinde. Sie fand ein neues Zuhause. Das kann man in der Apostelgeschichte nachlesen, bei Jason, einem Mann, der wohl selbst Christ geworden war. Und es kamen auch Griechen zum Glauben und einige einflussreiche Frauen aus der Stadt. Die führenden Juden aus Thessaloniki wurden neidisch und zettelten einen Aufruhr gegen Paulus und seine Mitarbeiter an. Und sie mussten Hals über Kopf fliehen, über Nacht regelrecht mussten sie die Stadt verlassen. Und die Christen, die eben erst zum Glauben gekommen waren, vor wenigen Wochen, sahen sich massiven Anfeindungen ausgesetzt, Verfolgungen. So wie wir es am Anfang gehört haben, es in vielen Ländern dieser Erde heute noch geschieht und immer wieder geschieht. Und wir haben ja Leute unter uns, die das selber am eigenen Leib erfahren haben. Die Christen damals waren jetzt völlig auf sich allein gestellt. Niemand war da, der predigt oder sie ermutigt oder die Gemeinde leitet. Niemand war da. Und es kamen Fragen. Ist das alles wirklich wahr, was uns da gepredigt wurde? Hat Jesus nicht seine besten Leute im Stich gelassen? Und was ist mit uns? Hat er nicht uns auch im Stich gelassen? Das ist eine große Krise, in der die Christen damals waren. Paulus hält es dann nicht mehr aus. Er schickt seinen Mitarbeiter Timotheus nach einigen Wochen oder Monaten, man weiß das nicht so genau. Und was findet er vor? Eine Gemeinde, die im Glauben geblieben ist, die das durchgehalten hat, trotz der Anfeindungen. Aber es gab Fragen. Und die versucht Paulus hier zu beantworten. Die Fragen waren: Wie lange dauert es noch, bis Jesus wiederkommt? Wie lautet der genaue Zeitpunkt der Wiederkunft? Und wie läuft das ab, wenn Jesus wiederkommt? Und dann hatte der Tod in die Gemeinde Einzug gehalten. Einige Geschwister waren gestorben. Man weiß nicht, ob eines natürlichen Todes oder vielleicht sogar durch Verfolgung. Das wird nicht gesagt. Die Frage ist, was ist mit denen, die schon verstorben sind? Fragen wie diese wurden in der Geschichte der Christenheit immer und immer wieder gestellt, in jeder Zeit, in jeder Generation. Manchmal ziemlich schrill und laut, mit einer übersteigerten Endzeiterwartung: Jesus kommt wieder. So, ich habe neulich am Rathaus einen gesehen, der sich da auch hingestellt und hat laut geschrien und die Leute waren peinlich berührt. Und ich auch. Ja, das möchte man eigentlich so nicht hören, aber das gab es immer mal. Und manchmal verstummt diese Frage auch. Die Frage nach der Wiederkunft Jesu, vielleicht bei uns, dass wir so sehr im Diesseits verhaftet sind, dass uns das nicht interessiert oder wir das gar nicht wissen wollen. Wer denkt schon gern an den eigenen Tod oder an das Ende der Welt, an die Wiederkunft Jesu? Vielleicht sind wir in diesem Jahr, in dieser besonderen Zeit, empfindsamer geworden für das, was kommen kann. Nämlich, dass unser Dasein endlich ist, dass wir auf zerbrechlichem Eis gehen. Ja, wir sind mitten in so einer Krise drin, wo man nicht weiß, wo es am Ende ausgeht. Hören wir auf das, was Paulus Menschen in Krisenzeiten sagt. Erstens, das Ende kommt plötzlich. Der Tag des Herrn, also der Tag, an dem Jesus wiederkommt, kommt für uns, die wir glauben, zwar plötzlich, aber nicht unerwartet. Es ist wie bei einer schwangeren Frau, sie erwartet ein Kind, plötzlich setzen die Wehen ein und dann irgendwann wird das Kind geboren unter Schmerzen, aber es kommt das Erwartete, das neue Leben. Anders ist es bei denen, die nicht an Jesus glauben. Für sie kommt der Tag des Herrn plötzlich und unerwartet. So wie ein Dieb in der Nacht, der heimlich einbricht und das Haus ausrauben will. Sie wiegen sich in Sicherheit, sie sagen, es wird schon nichts passieren und ganz plötzlich wird das Verderben über sie hereinbrechen. Sie sind unvorbereitet, sagt Paulus. Plötzlich, wie die Wehen über eine Frau kommen, die gar nicht weiß, dass sie schwanger ist. Und geboren wird nicht Hoffnung und Leben, sondern Tod und Gericht und Verderben. Der Tag des Herrn kommt plötzlich. Keiner kann voraussagen, wie lange es noch dauert und wann der genaue Zeitpunkt ist. Niemand kann das sagen. Es macht keinen Sinn, nachzurechnen und zu debattieren. Es macht auch keinen Sinn, die Hände in den Schoß zu legen und zu warten und zu sagen, der Herr kommt ja sowieso bald, also brauchen wir uns nicht mehr kümmern. Also, wir halten zunächst fest, der Tag des Herrn Jesus kommt plötzlich, er kommt unvermittelt, aber nicht unmittelbar. Das Zweite, ihr gehört zum Licht. Paulus sagt, ihr seid alle Kinder des Lichts und Kinder des Tages. Mit anderen Worten, ihr Christen gehört schon heute mitten in dieser zeitlichen Welt zur ewigen Welt Gottes, zur Lichtwelt Gottes. Damit wird nicht gesagt, dass wir Christen besser sind als die anderen, die Nicht-Christen. Es geht hier nicht um Schwarz-Weiß. Das wird hier nicht propagiert, sondern hier geht es um etwas anderes. Also nicht hier sind die Guten und da sind die Bösen, sondern es geht darum, Gott hat uns beschenkt mit Glauben. Er hat uns beschenkt mit Zukunft und Hoffnung, mit einer Perspektive und mit Zuversicht. Gott hat mit der Welt Gutes vor und wir dürfen dazugehören. Wir wissen darum und wir können uns beteiligen, wir können mitarbeiten sogar. Also wir brauchen nicht darauf zu warten, dass die Sonne endlich wieder höher steigt und die Stimmung steigt. Wir müssen nicht warten, dass durch die äußeren Umstände wir wieder Mut gewinnen. Wir müssen nicht warten, dass die Corona-Zeit endlich vorbei ist, sondern können jetzt auf Gott vertrauen und jetzt von ihm Hilfe erbitten und beten. Wir gehören zum Licht. Das wird uns hier gesagt. Ihr gehört zum Licht. Und das hat Folgen. Drittens, lebt im Licht. Wir wollen nicht schlafen wie die anderen, wir wollen vielmehr wach und nüchtern sein, denn wer schläft, der schläft in der Nacht und wer sich betrinkt, ist nachts betrunken. Diese Sätze sind nicht wörtlich zu verstehen, es sind Bilder, die Paulus hier verwendet, Bilder, die übertragen werden müssen. Also ihr könnt ganz beruhigt sein, ihr müsst nicht Tag und Nacht wach bleiben, das hält man nicht aus, das geht nicht, müssen wir auch nicht. Und wir müssen auch nicht komplett auf Wein und Bier verzichten. Wir sollen vielmehr aufmerksam sein, nüchtern sein, realistisch. Wir sollen uns nicht einlullen lassen von Meinungen wie zum Beispiel, alles halb so schlimm, wird schon wieder werden. Wozu Maske tragen? Je schneller alle das Virus kriegen, umso schneller sind wir mit der Sache durch. Also nicht solche Gedanken, kommt Zeit, kommt Rat, wird schon wieder werden. Lassen wir uns davon nicht anstecken. Auf der anderen Seite sollen wir unsere Sinne, unser Gemüt nicht erdrücken lassen von negativen Nachrichten. Die stürmen zu Massen auf uns ein. Wir sollen uns nicht zu viel Sorgen machen um die Zukunft. Wir sind in Gottes Hand. Und wenn die negativen Nachrichten uns zu viel werden, dann schaltet den Fernseher aus. Er muss nicht den ganzen Tag laufen. Oder macht das Handy aus. Oder wenigstens die Push-Nachrichten, die uns verrückt machen, wenn die andauernd kommen. Macht euch nicht zu viel Sorgen um die Zukunft. Das macht euch kaputt. Vielleicht leichter gesagt als getan. Wie soll man das machen? Paulus sagt, seid gewappnet mit Glaube und Liebe als Brustpanzer und mit der Hoffnung auf Rettung als Helm. Das sind wieder Bilder. Gegen negative Gedanken und Gefahren und Gefühle hilft Glaube an Gott. Auf Gott vertrauen. Damit kann man das Negative abwehren. Gegen Egoismus und Einsamkeit hilft Liebe von Gott, dass wir uns neu seiner Liebe gewiss werden und füllen lassen von seiner Liebe. Gegen Hass und Hetze in unserer Welt hilft Liebe von Gott, dass wir uns das Leben Jesu anschauen, seine Liebe zu den Menschen und davon prägen lassen und nicht von dieser Spaltung in der Welt. Gegen Hilflosigkeit und Resignation hilft Hoffnung auf Rettung durch Jesus Christus. Also lebt im Licht, leben wir im Licht, suchen wir die Nähe von Jesus und dann lassen wir uns neu von ihm füllen, mit Glauben und Vertrauen, mit Liebe und Wärme, mit Hoffnung und Zuversicht. Das kann uns bewahren vor einer Abwärtsspirale im Leben, dass wir im Sumpf versinken, in der Depression versinken, wenn wir uns an Jesus halten, wenn wir in sein Licht kommen, wenn wir seine Nähe suchen, wenn wir allein oder miteinander beten und bitten, dass er uns füllt mit seiner Liebe. Lebt im Licht. Und das vierte und letzte, macht einander Mut. Paulus schreibt, macht euch gegenseitig Mut und baut einander auf, wie ihr es ja schon tut. Ich hatte es schon gesagt, Christen sind nicht besser als Nichtchristen. Sie sind oft genauso anfällig und schwach wie die anderen, die nicht an Jesus glauben. Wir können genauso mutlos und verzagt werden. Und dabei ist es nicht so, dass die einen immer schwach sind und die anderen immer stark, sondern mal hat der eine ein Tief und dann der andere. Und dann hat der andere wieder ein Hoch und der eine ein Tief. Und wir können uns gegenseitig wieder raushelfen aus der Not. Macht euch gegenseitig Mut und baut einander auf, wie ihr es ja schon tut. Die Thessalonicher damals fingen nicht bei Null an. Und wir tun es auch nicht. Wir wissen, wie das geht, dass wir uns gegenseitig Mut machen. Und dann müssen wir uns wieder fragen, wie macht man das? Also, wenn wir merken, dass jemand durchhängt, dann können wir ihn ansprechen und sollten ihn ansprechen. Oder wenn sich jemand ganz zurückzieht, dann sollten wir anrufen. Wir können und sollen einander helfen. Wir können besuchen vielleicht noch wieder. Ein Haushalt mit dem anderen geht. Wir können zuhören, miteinander reden, Hilfe anbieten und da, wo wir selber überfordert sind, Hilfe vermitteln. Wir können das stärken, was da ist. Also Glaube. Wenn jemand an Jesus geglaubt hat und jetzt durchhängt, dann kann man den Glauben versuchen, wieder zu stärken. Oder die Liebe, dass wir auf Jesus hinweisen oder die Hoffnung auf das ewige Leben, dass wir erinnern, vergiss es nicht, wirf dein Vertrauen, deine Hoffnung nicht weg. Und wenn beim anderen nichts mehr da ist, dann können wir von dem, was uns geschenkt ist, abgeben. Glaube, Liebe und Hoffnung. Wir können das abgeben. Das Miteinander teilen. Dieser ganze Brief ist von Christen an Christen geschrieben. Es wird also zuerst den Christen gesagt, aber es muss darauf nicht begrenzt bleiben. Wir können das auch Nicht-Christen weitergeben und sollen das auch tun. Wir können reden über Glauben. Und wenn da nichts ist, keine Resonanz kommt, dann ist es vielleicht der Glaube an das Gute, das bei den Nicht-Christen da ist. Dann dürfen wir darüber reden. Oder wenn von der Liebe Gottes nichts zu spüren ist oder keine Resonanz da ist, dann können wir über die Liebe zum Leben reden. Das ist auch gut. Oder wenn von Hoffnung auf das ewige Leben nichts da ist, dann können wir vielleicht von der Hoffnung auf Hilfe oder von Humanismus reden. Das sind gute Sachen. Und irgendwann können wir Zeugnis geben von dem, was wir glauben, wo wir Liebe Gottes erfahren haben und was unsere Hoffnung ist, nämlich dass Gott die Zukunft gut machen wird, diese Welt zum guten Ziel bringt. Amen.